Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute beschäftigt uns das Thema Strafrecht und zwar im Lederriemenfall. Noah, hast du heute gute Laune mitgebracht? Hast du Lust auf diesen Fall? Hast du Lust auf Strafrecht?
Ja, auf jeden Fall. Strafrecht ist jetzt das Beste, was mir passieren kann.
Okay, sehr gut. Also heute wird es so ein bisschen um die Abgrenzung gehen zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Aber bevor es dann zum Sachverhalt geht, erstmal ein paar Worte von unserem Sponsor.
Judicum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judicum.
Der Täter A hatte im Dezember 1953 den Versicherungskaufmann O kennengelernt. Zwischen A und O war es zu einem Freundschaftsverhältnis und gelegentlichen geringfügigen, unzüchtigen Handlungen gekommen. Ich habe das natürlich nicht so jetzt betitelt, sondern das ist der Originalwortlaut des BGH aus dem Jahre 1955. Damit wollte ich nochmal ganz kurz betonen, wie sehr sich seitdem verändert hat. O hatte dem A dann im Laufe der Zeit vielfach Geldzuwendungen gemacht und ja, der A hat sich dann irgendwann später mit dem Täter B angefreundet. Beide kamen auf den Gedanken, sich von dem O mindestens je einen Anzug und das zur Miete eines Zimmers notwendige Geld zu verschaffen. Zu diesem Zweck wollten sie mit Gewalt gegen O vorgehen, ihn widerstandsunfähig machen und ihm dann in Ruhe aus seiner Wohnung die ersehnten Sachen wegnehmen, um sie für eigene Zwecke zu verwenden. Bei der Überlegung, wie sie O kampfunfähig machen können, kamen sie zunächst auf den Gedanken, ihm heimlich Schlaftabletten beizubringen und ihn dadurch einzuschläfern. Nachdem sie dies vergeblich versucht hatten, schlug A vor, den O mit einem ledernen Hosenriemen zu würgen und ihn dann zu fesseln und zu knebeln. B war damit einverstanden. Beide Täter, also A und B, erkannten dabei, dass eine solche Drosselung über eine Bewusstlosigkeit hinaus auch schwere Schädigungen, sogar den Tod von O herbeiführen könnte. Das wollten sie zwar nicht, nahmen diese Möglichkeit jedoch hin. Bei einem Besuch am 8. Februar 1954 wollte A dann in Gegenwart von B die Tat ausführen. Den A verließ jedoch der Mut. Er gab den Riemen an B weiter, der aber ebenfalls nichts unternahm. Die beiden gaben aber ihren Plan nicht grundsätzlich auf. B riet jedoch nunmehr davon ab, den O mit dem Lederriemen zu drosseln, weil er die Gefahr sah, dass O dadurch nicht nur bewusstlos werden, sondern sterben könne. Deshalb machte er den Vorschlag, O mit einem Sandsack zu betäuben, womit sich A schließlich einverstanden erklärte. Beide überlegten dabei, dass der Sandsack sich beim Anprall gegen den Kopf der Schädelform anpasse und deshalb ernsthafte Verletzungen nicht eintreten könnten. Am 15. Februar 1954 suchten A und B den O dann abends auf. B hatte den Sandsack in seiner Hosentasche. A jedoch hatte aus eigenem Entschluss ohne Wissen des B für alle Fälle den Lederriemen mitgenommen. Die beiden baten den O, sich bei sich übernachten zu lassen und O kam dieser Bitte auch nach. Gegen 4 Uhr morgens schlug A dann im Beisein von B mit dem Sandsack zweimal kräftig auf den Kopf von O. Die Schläge hatten jedoch nicht die erhoffte Wirkung, sondern weckten O. Bei einem nochmaligen Schlag platzte dann der Sandsack. O stieg aus dem Bett und kam mit B ins Handgemenge. A war inzwischen auf den Flur gestürzt und hatte den Riemen geholt. Er näherte sich jetzt dem O, der bis dahin noch gar nicht bemerkt hatte, dass A auch mit zu seinen Angreifern gehörte, und warf ihm hinterrücks den Lederriemen über den Kopf. Der Riemen blieb jedoch zunächst am Kinn hängen. B drückte, um das nunmehr auch von ihm erkannte Vorgehen mit dem Lederriemen zu unterstützen, die Hände und Arme von O nach unten, wodurch dieser wieder auf das Bett geworfen wurde. Hier warf ihm A nochmals den Riemen über den Kopf, während B die Arme von O festhielt. Der Riemen lag nun um den Hals des O. Die beiden Enden waren im Nacken über Kreuz geschlungen. A und B zogen nunmehr mit aller Gewalt an einem der beiden Riemenenden so lange, bis O die Arme fallen ließ und in das Bett sank. Darauf begannen die beiden dann O zu fesseln. Als dieser sich dann wieder aufrichtete, warf sich B auf seinen Rücken und drückte ihn nach unten. A begann wiederum erneut, O mit dem Riemen zu drosseln, diesmal aber alleine. Dabei hatte er den Riemen so um O's Hals gelegt, dass das Riemenende durch die Schnalle führte, die an der linken Halsseite von O fest anlag. A zog an dem Riemen wiederum so lange, bis O sich nicht mehr rührte und keinen Laut mehr von sich gab. Als B das dann merkte, rief er A zu: "Hör auf." A ließ daraufhin vom Drosseln ab und die beiden fesselten nunmehr den O. Sodann suchten sie sich aus seiner Wäsche und Kleidung eine Reihe von Gegenständen aus und anschließend sahen sie dann nochmal nach O. Sie bekamen jetzt Bedenken, ob dieser überhaupt noch lebt. Deshalb haben sie versucht, eine Wiederbelebung durchzuführen, was jedoch gescheitert ist, und dann haben sie die Wohnung verlassen.
Und wahrscheinlich ist jetzt die Frage, wie sich A und B durch ihre Handlung in diesem besagten Schlafzimmer strafbar gemacht haben.
Genau, Dazu kann man noch anführen, ich habe mir noch einen kleinen Bearbeitervermerk überlegt, dass hinsichtlich der von A und B später entwendeten Gegenstände keine speziellen Delikte zu prüfen sind, weil wir dürfen ja hier natürlich nicht vergessen, dass es einerseits die Handlung im Schlafzimmer gab, ne, das mit dem Lederriemen, das Würgen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Gegenstände mitgenommen und da gibt es jetzt eine Reihe von Delikten, die da irgendwie in Betracht kommen können. Wir wollen uns natürlich jetzt heute auf ein Delikt spezialisieren oder fokussieren, das ist der Mord und deshalb habe ich diesen Bearbeitervermerk hier noch hinzugefügt. Also, es kommt hier ganz klar ein Mord in Mittäterschaft in Betracht, um den soll es heute auch im Kern gehen. Und hierfür ist erforderlich grundsätzlich die gemeinsame Tatausführung auf Grundlage eines gemeinsamen Tatplans. Ein gemeinschaftlich verwirkliches Delikt kann man grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten prüfen. Entweder man wählt jetzt den Aufbau des Delikts und baut in den objektiven und subjektiven Tatbestand jeweils den Prüfungspunkt der objektiven und subjektiven Zurechenbarkeit der Tatbeiträge ein. Oder man wählt den Aufbau der Mittäterschaft, prüft im Kern also die gemeinsame Tatausführung und den gemeinsamen Tatplan und baut dann dort die Voraussetzungen des Delikts ein. Und welche Alternative man wählt, das hängt im Kern davon ab, ob alle Mittäter alle Tatbestandsvoraussetzungen selbst verwirklicht haben. Meistens ist das nicht der Fall in Klausuren, weshalb man üblicherweise den Grundaufbau des Delikts wählen und prüfen sollte, welcher Täter welche Tatbestandsmerkmale erfüllt hat und wem diese wie zurechenbar sind. Das lässt sich am einfachsten dadurch bewältigen, dass man zuerst den Täter prüft, der voraussichtlich alle Tatbestandsmerkmale selbst erfüllt hat, wenn es denn der Fall ist. Und wenn man diesen Täter dann durch hat, kann man bei den anderen Tätern an den entsprechend nicht erfüllten Merkmalen die Zurechenbarkeit einbauen. Wie genau das aussehen kann, das besprechen wir jetzt. Wir haben ja den A und den B, wobei A die würgende Handlung an sich vollzogen hat, die dann später auch zum Tod geführt hat. Weshalb wir einmal mit der Prüfung von A beginnen. Die wird auch den Schwerpunkt der heutigen Folge darstellen, da es bei der Prüfung des B dann im Wesentlichen nur noch um die Zurechenbarkeit der einzelnen Tatbeiträge geht, die jetzt aber wie gesagt heute eigentlich nicht im Fokus stehen sollen. Nur, ja, ich habe es jetzt schon so ein bisschen gesagt, woran kann man hier denken beim A, weshalb er sich schuldig gemacht haben könnte?
Er könnte sich des Mordes gemäß Paragraphen 211, 212 Absatz 1 StGB schuldig gemacht haben.
Genau, und was müssen wir da natürlich als erstes ansprechen in der Prüfung?
Also zuerst prüfen wir den Tatbestand, wie immer. Und hier zuerst den objektiven Tatbestand.
Genau. Und da kann man eigentlich ziemlich simpel damit anfangen, dass A den O ja mit dem Lederriemen gewürgt hat und das hat auch kausal zum Tod des O geführt. Und der Tod ist dem A auch objektiv zurechenbar. Das kann man hier ganz kurz erwähnen. Problematisch könnte jetzt hier sein, ob der jetzt vielleicht irgendwie atypisch ist, der Tod des Opfers oder irgendein anderes Argument gegen die objektive Zurechenbarkeit vorliegt. Das würde ich jetzt hier aber auf keinen Fall annehmen, weil wir haben hier einen ziemlich simplen Fall. Der hat den gewürgt, das Opfer ist gestorben, also der O ist gestorben. Da gibt es jetzt nichts groß, was man hier aufmachen kann. Der objektive Tatbestand des Totschlags ist daher erstmal erfüllt. Jetzt muss man noch an die objektiven Mordmerkmale denken, weil wir einen Mord haben und nicht nur einen Totschlag. Und ja, Noah, was kommt hier eigentlich fast schon immer in Betracht?
Also es kommt immer die Heimtücke in Betracht, gemäß § 211 Absatz 2 Gruppe 2, Variante 1 StGB. Und heimtückisch handelt jemand grundsätzlich, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindseliger Willensrichtung zur Tötung ausnutzt. Arglos ist jemand, wenn er sich keines Angriffes versieht zum Zeitpunkt des Angriffes. Wehrlos ist, wer sich aufgrund der Arglosigkeit nicht gegen den Angriff wehren kann. Und ja, hier kann man darauf abstellen, dass O zum Zeitpunkt des Angriffs noch schlief und A und B auch zu sich eingeladen hat, weshalb durchaus von einer Arg- und entsprechenden Wehrlosigkeit gesprochen werden kann, die A ausgenutzt haben könnte.
Genau, ja, das würde ich jetzt auch so machen. Dagegen könnte man jetzt zwar anführen, oder man könnte jetzt dagegen anführen, dass sich O ja durchaus erstmal gegen den Angriff gewehrt hat und es dadurch zu einer die Heimtücke unterbrechenden Zäsur kam. Was würdest du denn dazu sagen?
Deshalb könnten wir lieber darauf abstellen, dass O jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als A ihn den Lederriemen von hinten über den Kopf gezogen hat, nichts von A wusste, also vom Angriff wusste.
Genau, also das hatte ich ja auch im Sachverhalt so vorgelesen, also zu dem Zeitpunkt, als er ihm von hinten diesen Lederriemen über den Kopf geworfen hat, da wusste er überhaupt nicht, dass A auch zu seinen Angreifern zählt, weshalb wir hier auf jeden Fall von einer Arg- und Wehrlosigkeit ausgehen können, die auch so bewusst ausgenutzt hat. Weshalb wir hier die Heimtücke grundsätzlich bejahen können und damit auch insgesamt der objektive Tatbestand des Mordes zu bejahen ist. die Heimtücke, ja, die Prüfung könnte man jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen ausführen, ausformulieren. Man könnte jetzt hier noch auf gewisse Streitpunkte eingehen. Das wollte ich jetzt heute ehrlich gesagt ein bisschen vermeiden, damit diese Folge nicht ein bisschen uferlos ausweitet, weshalb wir jetzt hier direkt zum subjektiven Tatbestand kommen. Im subjektiven Tatbestand müssen wir grundsätzlich als allererstes mal den Vorsatz hinsichtlich der Tötung des O prüfen. Und das ist normalerweise in Fällen, die man im Studium löst, unproblematisch. Hier haben wir aber jetzt mal einen Fall, an dem man etwas diskutieren kann. Den meisten wird ja Vorsatz sicherlich unter dem Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung oder auch ein bisschen länger unter dem Willen zur Verwirklichung eines Straftatbestandes in Kenntnis all seiner Umstände bekannt sein. Das ist auch so richtig. Aber hier im Lederriemen-Fall war das für den BGH nicht ganz so klar. Weshalb er zunächst auf die Definition des Vorsatzes hinarbeiten musste, um diesen von der bewussten Fahrlässigkeit abzugrenzen. Grundsätzlich gibt es ja drei Vorsatzformen, in welche man das Handeln des Täters auch jedes Mal einordnen muss. Noah, welche Vorsatzform meine ich damit jetzt konkret?
Dolus directus ersten Grades, also die Absicht, Dolus directus zweiten Grades, also Direktvorsatz und Dolus eventualis, Eventualvorsatz.
Genau, und dieser Eventualvorsatz, der letzte, das ist auch eigentlich das, was in den meisten Fällen vorliegt, was auch in der Praxis so meistens angenommen wird, weil er halt am leichtesten nachweisbar ist. Noah, kannst du denn noch definieren, wann die Absicht und wann der Direktvorsatz vorliegt, um das vielleicht ein bisschen vom Eventualvorsatz abzugrenzen?
Absicht liegt vor, wenn der Täter ein bestimmtes Ereignis als Ziel seines Handelns erstrebt. Hier ist also das Willenselement stark ausgeprägt, wobei der Täter auch Wissen vom Eintritt des Erfolges hat, aber gerade das Willenselement eben stärker ist. Direktvorsatz liegt demgegenüber vor, wenn das Wissenselement besonders stark ausgeprägt ist. Der Täter also sicheres Wissen davon hat, dass sein Verhalten die Voraussetzungen eines Straftatbestandes erfüllt.
Genau, und das Ganze jetzt mal zu subsumieren. Der A wollte ja den O grundsätzlich nicht töten. Also er ging auch nicht sicher von dessen Tod aus. Ja, er wollte den kampfunfähig machen, sodass man hier sagen kann, ja, die ersten beiden Vorsatzarten liegen hier scheinbar nicht vor oder ausdrücklich nicht vor. Eigentlich wäre ja dann Eventualvorsatz anzunehmen. Jetzt müssen wir uns an dieser Stelle aber auch fragen, ob nicht auch fahrlässiges Verhalten in Betracht kommt und deshalb der Mord von vornherein eigentlich ausscheidet. Es muss daher zur konkreten Einordnung der Eventualvorsatz von der bewussten Fahrlässigkeit abgegrenzt werden. Und hierzu werden verschiedene Ansichten vertreten, die sich in zwei wesentliche Kategorien aufteilen lassen. Einerseits gibt es die kognitiven Theorien, die auf das Willenselement verzichten und die Abgrenzung nur durch das Wissenselement vornehmen. Die volontativen Theorien hingegen arbeiten vor allem mit dem Willenselement. Wir wiederholen jetzt an dieser Stelle kurz einmal die verschiedenen Ansichten, die jedoch so eigentlich nicht in der Klausur unbedingt dargestellt werden müssen. Außer der Prof oder Bearbeiter verlangt es jetzt ausdrücklich. Es ist trotzdem eigentlich gut, dass man die mal gehört hat, dass man die kennt und auch für eine mündliche Prüfung im Zweifel auch so abrufen kann. Es gibt, wie ich eben schon angemerkt habe, die kognitiven Theorien und die volontativen Theorien. Unter die kognitiven Theorien fallen die Möglichkeitstheorie und die Wahrscheinlichkeitstheorie. Der Name sagt eigentlich schon alles, was es über diese Theorie zu wissen gibt. Nach der Möglichkeitstheorie ist der Eventualvorsatz dann zu bejahen, wenn der Täter die konkrete Möglichkeit der Rechtsgutsverletzung erkennt und dennoch handelt. Es genügt also das Bewusstsein, dass der Eintritt des Taterfolgs möglich ist. Auf ein Willenselement kommt es nach dieser Theorie aber nicht an. Nach der Wahrscheinlichkeitstheorie handelt der Täter mit Eventualvorsatz, weil er den Eintritt des tatbestandmäßigen Erfolges für wahrscheinlich hält. Diese Theorie ist also ein wenig strenger als die Möglichkeitstheorie und fordert ein für wahrscheinlich halten des Taterfolgs. Das sind die beiden wesentlichen kognitiven Theorien, die so, ja, eigentlich auf das Wissenselement abstellen und eben gerade nicht auf das Willenselement des Vorsatzes. Dann gibt es noch die volontativen Theorien, da erst einmal die Ernstnahmetheorie und nach dieser, das ist im Übrigen die herrschende Lehre, ist der Eventualvorsatz zu bejahen, wenn der Täter die Möglichkeit des Erfolgseintritts ernst genommen hat und sich mit ihr abgefunden hat. Dann gibt es noch die Billigungstheorie, das heißt auf der anderen Seite der BGH, der hier steht, und nach dieser Billigungstheorie ist der Eventualvorsatz zu bejahen, wenn der Täter den Eintritt des Erfolgs für möglich hält und in Kauf nimmt bzw. innerlich billigt. Und diese Formulierung innerlich billigen scheint darauf hinzudeuten, dass der BGH, der diese Ansicht vertritt, ein gewisses positives Einverständnis des Täters mit der Tatbestandsverwirklichung fordert, dass der Täter sie also gutheißen bzw. eben billigen muss. Aus den Gesamtumständen der Tat im Lederriemenfall hat sich hier aber damals vor allem bei der BGH-Entscheidung ergeben, dass der Tod des O dem A eigentlich höchst unerwünscht war. Er wollte ihn ja eigentlich nur kampfunfähig machen. Das ergab sich vor allem daraus, dass der ursprüngliche Plan auf ein bloßes Bewusstlosmachen des O gerichtet war, was dadurch deutlich wurde, dass B sofort gerufen hat, hör auf, als O sich nicht mehr gerührt hat. Einen billigen im Wortsinn könnte man also ablehnen und ein Eventualvorsatz wäre demnach zu verneinen. Der BGH hatte folglich die zentrale Frage zu entscheiden, ob ein Billigen der Tatbestandsverwirklichung auch dann vorliegt, wenn der Erfolgseintritt dem Täter unerwünscht ist. Und zur Beantwortung dieser Frage zitiere ich jetzt am besten mal aus dem Urteil. Die erwähnten Umstände sprechen zwar dafür, dass den Angeklagten der eingetretene Tod höchst unerwünscht war. Die Billigung des Erfolgs, die nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des BGH das entscheidende Unterscheidungsmerkmal des bedingten Vorsatzes von der bewussten Fahrlässigkeit bildet, bedeutet aber nicht etwa, dass der Erfolg den Wünschen des Täters entsprechen muss. Bedingter Vorsatz kann auch dann gegeben sein, wenn dem Täter der Eintritt des Erfolges unerwünscht ist. Im Rechtssinne billigt er diesen Erfolg trotzdem, wenn er, um des erstrebten Zieles willen, notfalls sich auch damit abfindet, dass seine Handlung den an sich unerwünschten Erfolg herbeiführt und ihn damit für den Fall seines Eintritts will. Der BGH hatte also in einfachen Worten gesagt, das Wissen und Wollen des A ging über ein bloßes Inkaufnehmen ohne Billigungsaspekte hinaus, da er sich mit dem Drosseln des O und auch mit dessen möglichen Tod nach umfangreicher Reflexion abgefunden hat. Ein Billigen liegt demnach also auch dann vor, wenn dem A der Tod des O höchst unerwünscht war. Folglich ist hier, obwohl der A den Tod des O so eigentlich nicht wollte, ein Eventualvorsatz und eben keine bewusste Fahrlässigkeit anzunehmen, da A den Tod des O jedenfalls für möglich hielt und ihn auch billigend in Kauf nahm. Dazu gibt es so einen schönen Merksatz, wo man sich einerseits den Eventualvorsatz und auch andererseits die bewusste Fahrlässigkeit gut merken kann. Noah, weißt du gerade, auf welchen Merksatz ich hinaus möchte?
Als Merksatz zur Einordnung des Eventualvorsatzes in einer Klausur kann man sich merken, Täter denkt, also dass der Täter denkt, na wenn schon. Bei bewusster Fahrlässigkeit denkt der Täter sowas wie, es wird schon gut gehen.
Genau, das ist in sehr, sehr einfachen Worten so ein bisschen zusammengefasst, was der BGH damals zu entscheiden hatte. Das heißt aber im Ergebnis auf jeden Fall, dass wir hier einen Eventualvorsatz haben, mit dem der A hier gehandelt hat. Nach dem Eventualvorsatz müssen wir auch noch auf die subjektiven Mordmerkmale eingehen, hier insbesondere die Habgier aus § 211 Absatz 2 Gruppe 1 Variante 3 StGB. Noah, ich bitte um eine Definition der Habgier.
Habgier ist das Streben nach Geld um jeden Preis, auch um den eines Menschenleben.
Genau. Und der A wollte ja hier Gegenstände bzw. Geld aus der Wohnung in das O nehmen und ihn dafür kampfunfähig machen, wobei er, wie ja eben geprüft, Eventualvorsatz hinsichtlich des Todes hatte. Und folglich handelte er hier auf jeden Fall auch ganz unproblematisch habgierig. Und rechtfertigende oder entschuldigende Umstände sind hier nicht ersichtlich, sodass sich A des Mordes schuldig gemacht hat. Jetzt kommen wir noch zum B, dessen Prüfung aber weitaus schneller gehen wird, denn B hat ja im Kern die gleichen subjektiven Elemente wie A gehabt. Er handelte habgierig und hatte auch den gleichen Vorsatzgrad wie A. Also dieses gesamte Thema, was wir gerade bezüglich des Vorsatzes bei A aufgemacht haben, das springt natürlich so auf B auch über. Der einzige Unterschied in der Prüfung besteht jetzt darin, dass B den O nicht eigenhändig erwürgt hat, denn das letztendlich zum Tod führende Würgen mit dem Lederriemen, das hat ja der A alleine durchgeführt. Außerdem haben wir vorhin bei der Heimtücke auf den für O überraschenden zweiten Angriff von hinten abgestellt, sodass wir bezüglich dieser Punkte eine Zurechenbarkeit auf jeden Fall prüfen müssen. Was ist denn der Anknüpfungspunkt für die Zurechenbarkeit hier, Noah?
Anknüpfungspunkt hierfür ist § 25 Absatz 2 StGB, wonach grundsätzlich ein gemeinsamer Tatplan und eine der Gesamtbetrachtungslehre der Tatherrschaft entsprechende gemeinsame Tatausführung erforderlich ist.
Genau, also die Mittäterschaft, kurz gesagt. Und hier kann man anführen, dass jedenfalls der grundsätzliche zweite Angriff des A von hinten vom zuvor gefassten gemeinsamen Tatplan abgedeckt sein dürfte und B auch entsprechend als Mittäter auftrat, weshalb hier ihm die Heimtücke auf jeden Fall in seiner Eigenschaft als Mittäter zuzurechnen ist. ich halte das hier für nicht so problematisch, da sie beiden ja diesen Tatplan gefasst haben, dass sie den O hier bewegungsunfähig machen und dass da A jetzt dann nochmal hier irgendwie von hinten den anfängt anzugreifen. Das halte ich jetzt auf jeden Fall für zurechenbar an der Stelle, ohne Probleme. Jetzt kann man aber hinsichtlich des Würgens mit dem Reben schon mal diskutieren, dass A und B vor der Tat eigentlich den Plan geändert haben und nunmehr mit dem Sandsack vorgehen wollten, wie wir es ja vorhin auch besprochen haben. B hat jedoch dem A direkt geholfen, den O mit dem Riemen zu würgen, auch wenn der erste Versuch in dem Sinne gescheitert ist. Man kann hier also von einer sukzessiven Mittäterschaft ausgehen, da B sich nach Beginn, aber vor Beendigung der Tat in Kenntnis und Unterbilligung des bisher Geschehenen der Tat durch das Mithelfen angeschlossen hat und sich seine Handlung nicht in der bloßen Förderung fremden Handelns erschöpft. Folglich hat sich B hier auch eines Mordes, und zwar in Mittäterschaft, wegen natürlich Heimtücke und Habgier schuldig gemacht. Und das war so im Wesentlichen der Lederriemenfall des BGH. Zu merken ist hier natürlich das ganz große Kästchen, was wir vorhin aufgemacht haben, und zwar die Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz, die Merksätze diesbezüglich und vor allem, dass Eventualvorsatz sagt, dass etwas billigend in Kauf genommen worden ist und dass bewusste Fahrlässigkeit davon ausgeht, dass der Täter denkt, ja, wird schon alles gut gehen. Also er vertraut wirklich darauf, dass der Erfolg so nicht eintritt. Das ist der wesentliche Unterschied und das sind auch die wesentlichen Learnings, die man hier aus dem Lederriemenfall mitnehmen sollte. Noah, hast du noch irgendwelche Schlussworte, die du uns hier mitgeben möchtest?
Erstmal vielen Dank, dass du diesen Fall hier vorgestellt hast, Simon. Und ja, ich weiß gar nicht, haben wir den Streit bzw. die Theorien auf unserer Website verlinkt, in der Meinungsstreitsammlung? Wenn nicht, dann wird das auf jeden Fall noch erfolgen und ja, schaut da gerne mal vorbei. In dem Sinne, vielen Dank, Simon, und das wär's von mir.
An der Stelle kann man, um das nochmal kurz auszuweiten, wir haben natürlich eine Webseite, die ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir haben da ein paar Meinungsstreits ausgeführt. Die könnt ihr euch mal ein bisschen durchlesen. Wir haben da auch ein paar Klassikerfälle niedergeschrieben. Die werden nach und nach immer weiter ausgeführt. Und wir haben dann natürlich auch noch Judicum Premium, was wir jetzt heute noch gar nicht angesprochen haben. Falls ihr da Lust habt, euch Wiederholungseinheiten reinzuziehen sozusagen, euch in den entsprechenden Rechtsgebieten euer Wissen zu wiederholen und auch zu vertiefen, auf eine Art und Weise, wie wir es hier aus dem Podcast kennen, das heißt mit Audiolektionen, aber auch dort mit Textlektionen, auch mit Tests, dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch da mal einloggt, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn ihr das Ganze mal ausprobiert und uns auch ein bisschen Feedback gibt. Darüber freuen wir uns und ich würde sagen, in dem Sinne, bevor wir es zu lang machen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.